Shifting Minds, der Podcast von Haufe Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufe Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shifting Minds. Heute mit Nathalie Rotthausen. Nathalie ist in Essen, glaube ich, im tiefen Herzen des Ruhrgebiets. Nathalie, ich habe das studiert, deshalb bin ich so ein bisschen lokalpatriotisch. Du bist Group Lead Biodiversity. War's mal, und ich weiß nicht, wir haben es nicht abgesprochen, Mittelfeldspielerin im Fußball? Ich brauche immer einen random Fact. Aber ich freue mich wirklich, wir haben ein kleines Vorgespräch gemacht, da wurde auch schon wieder nur gelächelt. Ich freue mich drauf, dass ich ein bisschen was über Biodiversity lerne. Nathalie, herzlich willkommen.
Ja, danke. Thanks for having me.
Erzähl mir mal ein bisschen, wie gesagt, du hast, ich will nicht auf den Fußball rumhacken, das ist hier kein Fußball-Podcast, aber du warst mal Finanzanalystin und seit 2019 bist du im Nachhaltigkeitsmanagement. Wie kommt man von dem einen zum anderen?
Sehr gute Frage. Werde ich auch häufig gefragt. Ja, ehrlich gesagt, rein zufällig, um ganz ehrlich zu sein. Und glückliche Umstände würde ich es heute nennen. Wie du sagtest, mein Background liegt im Finance-Bereich. Ich habe einen Master gemacht in Accounting and Finance und bin dann in diesem Bereich auch bei meinem jetzigen Arbeitgeber RWE eingestiegen und habe dann ein zweijähriges Programm gemacht. Und nach diesem Programm habe ich mich ganz normal auf, ja, langweilige Finanzjobs, Controlling und dergleichen beworben und wurde dann tatsächlich angesprochen von dem HR-Business-Partner, ob ich nicht mir was anderes vorstellen könnte. Damals war das eine neue Stelle. Es hieß noch Corporate Social Responsibility Manager, CSR-Manager, yeah. In unserem Trading-Business, ganz neu eingerichtet. Und man sagte mir, mit meinem Background und mit meinen Soft-Skills würde ich da ganz gut reinpassen. Und habe mir das angeguckt und habe gedacht, jo, das passt, und habe auch ein bisschen die Chance gesehen, was Neues aufzubauen, ja, mich als Experte zu etablieren, und dachte, das ist bestimmt ein ganz, ganz guter Weg in eine vielversprechende Karriere. Vor allen Dingen, ne, zurück 2019, das ganze Thema Nachhaltigkeit war da total am Anfang noch, aber man konnte schon absehen, dass das, ja, immer wichtiger und relevanter wird in den Unternehmen und Management-Etagen.
Ja, war das schon so die Zeit von Greta? Ich weiß es gar nicht. Nee, Greta war später, ne? Ich hatte das Gefühl, Greta hat so das Ganze in die Öffentlichkeit nochmal.
Ja, das stimmt. Initiiert. Stimmt, ja. Nee, aber das kam auch relativ schnell in der,
ja, ne? Ja. Zeit. Und hast du wirklich mit Biodiversity angefangen oder?
Nein. Nee. Nein, ich war erstmal ein Generalist, würde ich sagen, wie ja so viele, ja, im Nachhaltigkeitsbereich. Also ich war eine One-Woman-Show alleine für das ganze Thema Nachhaltigkeit, wie gesagt, in, ja, unserem Handelsgeschäft verantwortlich. Bin dann nach 2 Jahren in die AG, also in unsere Holding, gerufen worden und habe da die Nachhaltigkeitsstrategie gemacht. Okay. Und in der Nachhaltigkeit, das war, glaube ich, 2021. Und da haben wir dann neue Prioritätsthemen festgelegt, unter anderem Biodiversität. Da hatte ich noch einen ganz kurzen Schwenker ins Menschenrechtsthema, um das RKSG, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, vorzubereiten. Und bin dann jetzt seit 2 Jahren auf dem Thema Biodiversität.
Und wir reden gleich über das Thema, aber wo bist du strukturell aufgehangen? Sitzt du hinten beim Hausmeister? Bist du in der IT? Wo bist du strukturell aufgehangen?
Ja. Und also wir sitzen auf der Vorstandsetage, also sehr gegenüber sitzt der Vorstand. Wir hängen, also unser Nachhaltigkeitsteam oder Sustainability-Team hängt unterm CEO, wurde damals auch umgehangen mit unserem neuen CEO, und wir sind im Bereich Strategie und Nachhaltigkeit und auch sehr, sehr bewusst. Und da sitze ich.
Und du bist global für das Thema zuständig. Das heißt, es ist nicht nur Ruhrgebiet und so, sondern wirklich, wir haben es auch im Vorgespräch, von Nordamerika bis Südaustralien. über genau, Double Business gemacht wird.
Genau, wir machen halt die Nachhaltigkeitsstrategie für den gesamten Konzern und RWE hat natürlich eine sehr starke Präsenz in Europa, hauptsächlich Deutschland, Niederlande, UK, aber auch Polen, Italien, Spanien und dann geht es auch runter bis nach Australien, der ganze APEC-Bereich und USA. Ja.
Okay. Und ich frage mich gerade, frage ich dich zuerst über Biodiversity oder erst über deinen Job, weil ich finde, die Stelle ist ja sehr relativ, ich will nicht sagen unkonventionell, aber die gibt es weniger oft noch im Vergleich, wie du sagst, Menschenrechtsbeauftragte haben sie alle. Aber Biodiversity, das ist noch eine kleine Szene, oder?
Ja, das ist eine kleine Szene, das stimmt. Und als ich vor 2 Jahren haben wir die Rolle ja auch neu geschaffen. Ja. Und war da, glaube ich, auch recht alleine mit. Mittlerweile hat man dann doch auf den ein oder anderen Konferenzen das Pendant gefunden. Also es gibt schon einige, gerade in den Großkonzernen, wo es ganze Bereiche oder zumindest Leute gibt, die das Vollzeit machen dürfen. Und mir ist sehr bewusst, dass ich da eine privilegierte Rolle habt, ne? Also sich Vollzeit mit einem Thema zu beschäftigen, mit einem Team, das ist natürlich nicht die Regel für alle. Ich weiß, dass ganz, ganz viele, viele Themen in der Nachhaltigkeit unter einen Hut packen müssen und das sehr herausfordernd ist. Nichtsdestotrotz gibt es schon eine kleine Community, sag ich mal, von Biodiversitätsmanagern und Leads.
Weil ich das Gefühl hatte, ne, die letzten Jahre, ne, wie gesagt, wir haben ja auch Greta angesprochen, aber das Thema Biodiversity, ich gab ja diverse Memes bei sämtlichen Social Media, wie die Welle, die eine Welle und die andere Welle und dann kam noch eine Welle und eine davon, der großen, war Biodiversity. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute sprechen, ne, damit wir mit dir einfach in dieses Thema eintauchen und auch ein bisschen erfahren, wie gehe ich damit um, was mache ich damit, was ist das eigentlich und so weiter. Und damit auch, Nathalie, du weißt es, ich habe es letzte Woche bei LinkedIn gepostet, ich bin bei dem Thema blank. Ist Biodiversity das Ding mit den Bienen auf dem Parkplatz? Oder ist es ein bisschen mehr? Was ist Biodiversity? Hilf mir.
Das ist eine sehr gute Frage. Und für manche Unternehmen ist es vielleicht noch das Ding mit den Bienen auf dem Parkplatz oder auf dem Dach oder auf dem Campusgelände. Ja. Aber nein, Biodiversität ist natürlich viel mehr, vor allen Dingen im Unternehmenskontext. Ich glaube, wenn man das Thema im Unternehmen verankern will, muss man viel mehr von der Perspektive Risiken und Chancen und Einflüsse und Abhängigkeiten schauen. Ne? Also wo hat mein Unternehmen einen Einfluss auf die Natur, auf die Biodiversität und wo ist mein Unternehmen abhängig von der Biodiversität? Und das ist bei manchen Geschäftsfeldern oder Sektoren deutlich einfacher zu sagen und abzulesen als bei anderen. Ich meine, der ganze Agrarbereich zum Beispiel, da ist es sehr deutlich. Es gibt nicht umsonst Firmen, die Bienen, um mal das Thema wieder aufzugreifen, vom einem Land ins andere exportieren, um ihre Kakao oder sonstige Ernte zu sichern. Und bei anderen Unternehmen ist es halt deutlich schwieriger, das abzulesen, wo da die Abhängigkeiten sind. Aber ja, ich glaube, es ist klar, dass unsere Gesamtwirtschaft auf der Natur oder auf einer instandhaltenden Natur basiert und dementsprechend auch, würde ich mal sagen, jedes Unternehmen Abhängigkeiten von einer intakten Biodiversität und einer intakten Natur hat.
Heißt, jedes Unternehmen ist irgendwie mit der Natur im Kontext oder interagiert mit dieser,
das auf jeden
sollte
Fall.
Sich aus Chancen- und Risikenperspektive mindestens ein halbes Mal damit beschäftigen, ob es inwieweit die Risiken und die Chancen da unterwegs sind.
Definitiv, definitiv. Und um nochmal die Brücke zu meinem Ursprung zu schlagen, zum Finanzsektor, auch da sehen wir, dass der Finanzsektor und gerade die Versicherer sich immer mehr mit dem Thema auch beschäftigen, natürlich aus der Risikenseite und auch das, ne, Thema Refinanzierung, Thema Versicherung ist ein Grund für Unternehmen, ihre eigenen Risiken und Abhängigkeiten transparent zu haben. Und wenn es nur ist, hey, wir haben sie gemanagt, aber das wird immer, immer wichtiger, auch für den Finanzsektor.
Ja, hier habe ich gerade gelesen, ne? Es gibt die größten Versicherer, die sagen, hey, wenn du dich dann nicht mit beschäftigst, bist du nicht mehr versicherbar.
Ja.
Also ich glaube, es ist nochmal ein relevanter Stakeholder, der jetzt gerade so ein bisschen auftaucht, neben den ganzen anderen. Wir haben über die Bienen auf dem Parkplatz gesprochen. Gibt es noch andere Mythen oder Missverständnisse, wo du sagst, nee, ist es nicht? Gibt es irgendwas, wo du jetzt mal mit aufräumen willst, wo du sagst, Leute, that's the topic, nicht der Parkplatz?
Mhm. Ja, ich glaube, das Thema Bienen ist so das Geläufige. Bei uns ist es die Gelbbauchunke. Auch ein Thema, das häufig kommt. Ja. Ja. Naja. Ich glaube, grundsätzlich ist, was ich gerade gesagt habe, ist, wir haben halt das Problem, dass du die Experten hast, die natürlich auf gewisse Arten sich spezialisiert haben und auch gewisse ja. Leitarten, Indikatoren für eine gesunde oder intakte Biodiversität sind. Wenn man aber mit diesen Leitarten dann ins Management geht, verliert man sehr, sehr schnell deren Fokus. Und dann kommt es dazu, das ist ja das mit den Bienen und das ist ja das mit der Gelbbauchunke oder der, weiß ich nicht was für eine Fledermaus. Und das ist das Problem. Ne? Wir müssen das Thema, sehr komplexe Thema und sehr systemische Thema greifbar machen können für das Unternehmen, um genau diese Vorurteile abzuwenden. Gleichzeitig ist es aber auch total schön, dass es ein Thema ist, was positive Bilder hervorhebt und ein Thema ist, was sehr schön kommunizierbar ist, weil es die Menschen interessiert. Ich meine, wer geht nicht gerne in die Natur zum Entspannen oder wandern im Urlaub, ne? Also da kann man, das kann man sich auch zunutze machen.
Aber wir müssen auch Business machen. Wir können doch nicht auf die Gelbbauchunke Rücksicht nehmen. Wir müssen noch Geld machen.
Das ist richtig, ja.
Wir wissen es alle, ne? Das sind immer so Totschlagargumente.
Ja.
Du hast gerade gesagt, bei manchen Themen verlierst du die Leute. Ich will nicht nur darauf klicken. Was sind die Themen, wo du sie schnappst, wo du merkst, du hast persönlich gerade, ne? Geht raus im Wald, findest du toll. Gibt es im Business-Kontext Themen, wo du die Leute, dass sie checken, ah, okay, das hat was mit mir zu tun, ich habe was davon. Hm. Und oder mein Business-Case.
Ja, kommt total darauf an, mit wem du sprichst, ne?
Ja, klar.
Also wer ist dein Stakeholder? Und ich glaube, das musst du mit allen Nachhaltigkeitsthemen machen, deine Key-Messages an deinen Stakeholder anpassen. Ja. Ich mach mal Top-Management oder wer auch immer der Entscheidungsträger ist, weil ich glaube, an die müssen wir uns immer richten, weil da kommt am Ende die Entscheidung und auch das Budget her. Da werden wir vielleicht auch nochmal sprechen, ne? Thema Business Case, wer zahlt dafür? Und da sind es drei Themen, würde ich sagen. Eins habe ich gerade gesagt. Wie ist der Einfluss auf mein, wir nennen es License to Operate, ne, dass ich mein Geschäft weiterführen kann. Und da hast du das Thema Risiken, da hast du das Thema Refinanzierung, Erwartungen von Investoren. Ne, das ist so ein Package. Ein zweites Thema ist Reputation. Das nennt sich dann Social License to Operate. Was wird von uns erwartet? Intern von unseren Mitarbeitern, aber auch natürlich extern. Wir sind jetzt im Energiesektor. Was erwarten denn Anwohner von uns? Und es gibt ja auch viele, die auch Windkrafträder nicht so schön finden in ihrer Umgebung oder Solarparks. Und dann muss man halt schauen, was kann man denn den umliegenden Gemeinden sonst anbieten. Und da ist auch das Thema Natur und Biodiversität, wenn man da einen Mehrwert bringt, ein sehr greifbares und willkommenes Thema. Mhm. Und das Dritte ist, das sind auch alles nur Menschen und die in der Regel möchten Menschen Gutes tun, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und das
würde ich in Frage stellen, aber ja, es gibt viele.
Vielleicht nicht manche Regierungsträger in manchen Ländern gerade aktuell, aber gut. Das macht denen auch Spaß. Also ich habe unseren CEO zum Beispiel letztes Jahr begleitet mit in die Rekultivierung. Das gucken die sich gerne an, da reden die gerne drüber, das zeigen die auch gerne. Also so schwierig Natur in Zahlen zu packen ist im Vergleich zu CO2-Emissionen, so schön ist es dafür, in Bilder zu packen. Und das ist so ein bisschen das Dritte. Wie kann man dem Management auch zeigen, hey, das ist eine Message, das sind Bilder, die ihr raustragen könnt und da habt ihr auch was Haptisches, ne?
Ja, Ja, ist, ja, ich 100%. Ne? Dieses persönliche Erleben und das vielleicht auch das Leben erleben über den Bienenstock hinaus und weil jetzt irgendwie vorne am Frontdesk ein Bienen, wie heißt das hier, Honig steht und so. Das, was hat das mit mir zu tun, meiner Company? Da habe ich schon echt viele Gespräche, Touren so mitgemacht, ja, da bin ich voll bei dir und das Social License to Operate habe ich, höre ich von euch, höre ich von dir, ne, die Haupt-die License to Operate sind natürlich drei Schlüsselfaktoren. War das auch der Grund, warum RWE da eingestiegen ist? Weil ich habe ja von dir gelernt, ihr wollt ja, ihr seid ja nicht, ihr hinkt ja nicht hinterher, ihr, wie sagt man das, Beyond-Regulierung, ne, also ihr, ne, und drei Schritte weiter eigentlich, ja, wo man sich auch viel austesten muss.
Ja, total. Also das können wir auf jeden Fall auf die Fahne schreiben, dass wir beim Thema Biodiversität echt vorne mit dabei sind und das Thema treiben. Jetzt kann man sich fragen, warum? Möchte ich hier ganz, ganz offen drüber sprechen. Wir haben 2021, wie gesagt, unsere Nachhaltigkeitsstrategie neu aufgesetzt und hatten dann verschiedene, nun ganz normal, wie es jetzt alle kennen, durch die CSRD mit der doppelten Materialitätsanalyse. Und hatten, glaube ich, am Ende des Tages 9 Themen im Fokus. Biodiversität ist erstmal eher im Mittelfeld vorgekommen und wurde dann aber, macht ja dann noch Interviews extern und intern, und wurde dann von unserem Management nach vorne geschoben. Und nachher auch, als es dann darum geht, naja, was sind denn unsere Ambitionsniveaus, was wollen wir denn in diesen Themen erreichen, haben wir uns bewusst dafür entschieden, Biodiversität ganz nach vorne zu setzen. Das hat unterschiedliche Gründe. Bei CO2 haben wir auch ein sehr ambitioniertes Ziel. Wir wollen bis 2040 CO2-neutral sein und sind da dann natürlich auch deutlich früher, als was das Pariser Abkommen erwartet. Nichtsdestotrotz sind wir, waren und sind es immer noch Europas größter CO2-Emittent. Das heißt, ich glaube, egal was wir machen, da gewinnen wir keinen Blumentopf mehr mit und gleichzeitig sind wir natürlich auch super abhängig von der Politik. Ne, wenn es heißt, wir können unsere Kohlekraftwerke nicht 2030 abschalten, wie aktuell geplant, weil ja keine alternativen Stromquellen da sind, dann ist das so. Das heißt, das war schon mal raus. Dann hatten wir uns noch Kreislaufwirtschaft angeschaut und haben auch da gesagt, klar, super wichtiges Thema, aber da sind wir nicht die treibende Kraft. Wir können zwar, wenn jetzt zum Beispiel Siemens Gamesa neue Windturbinen macht, die recycelbar sind, können wir die testen und als erstes bei uns anbringen oder auch ein MRU oder so unterzeichnen. Aber sobald diese Technologie sich dann etabliert hat, steht die allen zur Verfügung. Also da fehlte uns der Wettbewerbsvorteil, der Competitive Edge. Und dann haben wir uns Biodiversität angeguckt und haben gesehen, okay, das Thema ist noch recht neu. Da sind, muss man jetzt auch so sagen, unsere Wettbewerber noch nicht so weit weg von uns und haben dann gesagt, das Thema nehmen wir uns jetzt, da wollen wir auch mal beweisen, dass RWE seine nachhaltige Transformation ernst meint, Themen vorantreiben kann und haben uns dann 2021 bereits das Ziel gesetzt, einen netto positiven Einfluss auf die Natur zu haben für unsere neuen Businesses ab 2030. Bedeutet, wir streben an, dass alle Assets, die wir ab 2030 bauen, die Natur besser zurücklassen, als wir sie vorgefunden haben. Wohlwollend, und das will ich jetzt auch sagen, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keine Ahnung, was das bedeutet, was das kostet, wie man das nachweist. Und auch heute fehlt ja immer noch die Methodik und Metrik und KPI, wie man Natur und Biodiversität überhaupt misst. Was auch manchmal zu hitzigen Diskussionen intern führt, weil einfach Unsicherheit etwas ist, was das Management oder Entscheidungsträger natürlich nicht so gerne haben. Aber so, das ist dann der Preis, den man zahlen muss, wenn man Frontrunner sein möchte und Dinge mitgestalten.
Ja, heißt, aber sorry, netto positiv bis 2030? Ich muss mal kurz nachhaken. Ne? Auf die neuen Projekte. Das alte, das wird schwierig, oder?
Ja. Auf die neuen Projekte, genau.
Okay. Und das ist ja nicht mehr lang hin.
Das ist richtig.
Hast viel zu tun, oder?
Ja, schon. Schon.
Gibt es denn, um vielleicht meine laienhafte Biologiekenntnisse aufzugreifen, natürliche Freunde in deinem Umfeld? Also, wo du merkst, Business Units, Abteilungen, Personen wird es immer geben. Die sind immer, ein paar sind dafür, ein paar sind dagegen und dann gibt es die Mitte. Aber wo du sagst, ich habe das Gefühl, die und die Abteilung ist mein natürlicher Freund.
Ja, mehrere tatsächlich. Also ja? Wie gesagt, wir bauen ja Infrastruktur, ne? Ja. Sei es Kraftwerke, sei es Solar, Batterie, Wind. Bedeutet, wir haben große Umweltmanagementabteilungen, wir haben große Genehmigungsverfahrensabteilungen und in den meisten der Märkte, in der wir unterwegs sind, sind die Anforderungen, die Umweltanforderungen sehr hoch. Das heißt, ja, dort ist schon ein enorm hohes Wissen im Unternehmen vorhanden, ja, was uns zugutekommt. Nichtsdestotrotz, das plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, das sind natürlich Leute, die das gelernt haben, die eine Begeisterung dafür haben. Ich muss aber sagen, als ich das erste Mal angefangen habe, 2022, war ich erstmal überrascht und auch ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, oh, die sind doch total auf meiner Seite, jetzt legen wir hier richtig los. Ja. Und die waren erstmal total die Bremse. Warum? Echt? Ja, und ich kann es auch jetzt kann ich es nachvollziehen, ja, weil die natürlich jetzt jahrelang, deren Aufgabe ist es, die Genehmigung und die Regulatorik dazu entsprechen. Und das, ja, ist schwierig. Und jetzt kommt da die Frau Biodiversitätslead aus der AG und sagt, so, alles, was ihr bisher gemacht habt, ist nicht genug, wir machen jetzt noch mehr. Und
ja, das ist klasse.
Die ist natürlich erstmal so, bitte, wie soll das denn funktionieren? Vor allen Dingen unter gleichen Kosten, gleichen Aufwand. Das heißt, da habe ich erstmal einen guten Realitätscheck bekommen. Nichtsdestotrotz ist da natürlich super viel Erfahrung, super viel Wissen, genau in diesen Teams. Ein anderes Team, was auch super supportive ist, ist tatsächlich die Kommunikation und die interne Kommunikation, weil, ich habe es eben schon mal gesagt, das Thema nimmt die Leute mit, das Thema weckt Emotionen, das Thema hat Potenzial für Bilder und trägt auch die gesamte Story einer Transformation des Unternehmens hin zu einem nachhaltigen Unternehmen. Das heißt, da ist auch enorm viel Austausch. Und das dritte Team ist Innovation. Und das hängt damit zusammen, dass viele Technologien fehlen in verschiedenen Bereichen. Ich habe es eben gesagt, wie macht man Biodiversität messbar? Da ist ganz, ganz viel in der Startup-Branche, was da passiert. Ja. Und wenn wir von positiven Einfluss sprechen, müssen wir uns immer an zwei Dingen orientieren. Einmal, wie können wir die negativen Einflüsse reduzieren, vermeiden oder reduzieren? Und auch da bist du dann ganz, ganz schnell im Innovationsbereich. Ich kann gleich mal ein paar Beispiele geben. Und auf der anderen Seite, wo hast du Potenzial, einen positiven Einfluss zu haben? Und auch da sind wir dann wieder im Innovationsbereich. Ich habe das im Vorgespräch gesagt, das Thema naturinklusiv oder wir nennen es Nature Inclusive Design unserer Assets ist ein ganz, ganz großes Thema.
Lass uns da mal kurz drauf eingehen. Was ist ein Nature Inclusive Asset?
Das fragt mich mein Chef auch immer. Und was kostet das? Fragt er.
Warum brauche ich das?
Nee, das nicht. Da sind wir uns d'accord. Okay. Aber genau, wie sieht das aus? Also ein Nature Inclusive Asset, sei es ein Windpark zum Beispiel, ist für uns ein Asset, das unserem Anspruch eines netto positiven Effekts entspricht. Bedeutet, du hast mit jedem Infrastrukturprojekt definitiv einen Einfluss auf die Natur. Punkt. Ob du eine Straße baust, ob du dein eigenes Haus baust, da musst du ja auch für Bäume ausgleichen. Hat man immer. Die Illusion brauchen wir nicht vormachen, dass das nicht so ist. Ne? Wir versuchen aber, unsere Assets folgend der Mitigation oder Mitigationshierarchie, ich weiß nicht, ob das dir ein Begriff ist,
Soll ich noch darauf eingehen? Gut. Ich frage gleich nach.
Alles
erklär
klar.
Es mal.
Ja, also Mitigationshierarchie bedeutet einfach, dass du erstmal natürlich versuchst, den Einfluss, den du hast, zu umgehen. Das fängt dann darauf an, wo baue ich denn überhaupt einen Solar- oder Windpark? Ich meine, bei Wind haben wir ganz häufig das Thema Vögel, Zugvögel, dass man die im besten Falle nicht genau in den Trassen setzt, wo oder in den wo die Zugvögel halt durchfliegen. Und dann hast du andere, also erstmal Avoidance, dann hast du die nächste Stufe reduzieren, also die Einflüsse, die du halt nicht komplett wegnehmen kannst, wie kann man die so weit runterfahren wie möglich. Da ist ein Beispiel auch Thema Innovation. Wenn wir Offshore-Windparks, also Windparks auf See bauen, bohren und hämmern wir den Turm in den Meeresgrund. Ja. Und das hat Noise Pollution, also das macht Unterwassergeräusche, was in der Regel Säugetiere wie Wale und Delfine nicht so gerne mögen. Ja. Und da gibt es dann zum Beispiel verschiedene Innovationen, die gerade getestet werden. Eins ist ein sogenannter Bubble Curtain, da werden wirklich Luftblasen um das Fundament drumherum gemacht, um halt den Schall nicht so weit austragen zu lassen.
Ah, heißt der Schall bounce dann oder hüpft dann von den Bläschen ab?
Genau, der bleibt quasi in diesem Umhang der Blasen hängen und damit abgeschwächt. Ja, sowas. Oder natürlich auch, dass du deinen Ausbau anpasst an Brutzeiten oder dergleichen.
Da kann ich mir die Emotionen von diversen Baupersonen, jetzt muss ich auch noch warten, dass hier der gelbe Spatz
fertig ist mit dem Brüten. Ja, aber genau, sowas machen wir natürlich auch. Klar. Und dann hast du natürlich noch Dinge, die du einfach nicht oder aktuell zumindest noch nicht eingrenzen kannst und dafür musst du dann offsetten oder an anderer Stelle Maßnahmen treffen. Und das Letzte ist dann dieses, das nennen wir Enhancement, also wo können wir an unserem Asset für Mehrwert einstehen, also wo können wir Biodiversität erweitern. Ganz easy vorstellbar ist es am Solar. Solar hat natürlich Flächen, wo du drunter sehr gut, Hecken oder Blumenwiesen oder dergleichen anpflanzen kannst, die einen positiven Impact haben, je nachdem, was vorher war. Eine Sache, die wir auch gerade viel testen, das nennt sich Agri-PV. Also da wird Landwirtschaft und Solar miteinander verbunden. Ja. Das hat jetzt vielleicht nicht direkt die Blumen als Bilder, aber wenn wir uns angucken, dass Landwirtschaft einer der größten Einflussfaktoren auf die Biodiversität ist, nämlich unter die Landeinnahme, wenn man dann diese beiden Sachen miteinander verbindet, hat man da auch einen positiven Effekt. Oder was wir auch machen, und das ist wahrscheinlich am bildhaftesten, wenn wir das Thema Nature Inclusive Design nochmal aufgreifen. Bin wieder im Offshore-Bereich. Um die Fundamente drumherum müssen wir häufig, das nennt sich Scour Protection, Steine auslegen. Einfach um dafür zu sorgen, dass der Sand nicht weggetragen wird und die Dinger wieder ausgebuddelt werden. Das wäre suboptimal. Und wir testen zum Beispiel verschiedenste Varianten unter dem Begriff künstliche Riffe. Ne, das heißt, da werden dann keine normalen Steine genutzt, sondern Strukturen, die entweder Algen und Plankton fördern oder halt auch in einer Weise versenkt werden, dass kleine Schlupflöcher für Krabben und dergleichen kreiert werden. Ja, und das sind also Dinge, wo man von Nature Inclusive Design spricht.
Ich merke gerade viel, in meinem Kopf. Nee. Ich habe I got so many questions. Ne? Und ich habe ja auch, ich merke, wie ich zu allem eine Meinung habe. Aber wenn du Bienen unter oder ne, ein Blümchen unter einer PV-Anlage oder eine Solarpanel baust, da haben die doch kein Licht. Aber das Schafe wäre noch cool. Also ich habe zu allem habe ich Bilder im Kopf. Das ist ja wirklich leider ein sehr dankbares Thema für dich. Ja. Ich will gleich drauf kommen, wie man damit einsteigt, wie man da überzeugt. Aber ich hätte gerne einen Satz von dir. Was ist der Business Case von Biodiversity?
Das ist die goldene Frage. Biodiversität im Unternehmenskontext ist notwendig, ein Fundament für das Unternehmen zukunftsfähig zu sein. Warum? Weil unsere gesamte Wirtschaft abhängig ist von einer stabilen und funktionierenden Biodiversität und Natur. Und da all unsere Unternehmen nun mal in diesem Umfeld agieren, ist das auch für all unsere Unternehmen relevant. Für manche offensichtlicher, für manche weniger offensichtlich, für manche einfacher auf den Business Case oder die Bottom Line oder nenn es, wie du möchtest, runterzubrechen, für andere ein bisschen schwieriger. Aber wir haben alle Abhängigkeiten von der Natur und von einer stabilen und intakten Biodiversität. Und ohne die bricht das Kartenhaus nun mal zusammen. Und ich glaube, ein größeres Argument pro gibt's nicht.
Sehr schön gesagt. Vielen Dank. Ich würde dich gerne einmal emotional umsatteln. Du bist hiermit entlassen. Du bist raus, Konzernkarriere ist vorbei, bisschen Chaos. Du fährst erstmal kurz nach Rügen, darfst die Steppe besuchen, kommst dann zurück, du hast ein Jobangebot, Mittelständler, Schraubenhersteller, spezialisiert auf linksdrehende Schrauben, das ist immer mein Beispiel, weil es so schön greifbar ist. Es heißt, Nathalie, bau das doch mal auf. Das hat was mit uns zu tun, ich weiß nicht was. Budget, weiß ich nicht, ob ich dir eins gebe, aber bau doch mal auf. Wie würdest du in einer neuen Company 1000 Personen wohnen, arbeiten da? Du hast ein paar Pro, hast ein paar Gegen. Ganz normaler Kontext. Wie würdest du anfangen? Mit was?
Also erstmal fängt man mit dem Status quo an, ne? Mit einer Analyse. Ich schaue erstmal, was wurde schon gemacht? Was ist so das Sentiment zum Thema? Wer sind die Fürsprecher? Wo haben die Gegensprecher ihre Argumente oder Befindlichkeiten? Das wäre, glaube ich, das allererste, was ich machen würde. Dann kenne ich mich überhaupt nicht mit dem Schraubenbusiness aus. Das heißt, das wäre meine zweite Hausaufgabe, das Geschäftsfeld zu verstehen. Ich fange immer gerne beim Own Operations, also bei den eigenen Geschäftstätigkeiten an, einfach weil es bessere Daten gibt, nahbarer, größeren Einfluss. Ich nehme an, das ist bei so einem kleinen Mittelständler relativ überschaubar. Man hat nur eigene Operationsstätte. Und da ist wahrscheinlich das Potenzial, Biodiversität zu fördern oder negative Einflüsse abzuschwächen, schon stark ausgeschöpft, besonders wenn die Städten in Deutschland sind, einfach weil die regulatorischen Anforderungen schon so hoch sind. Und dann geht es dann rein in die Lieferkette, was herausfordernd ist. Kommt drauf an, ob ich alleine arbeite oder nicht. Aber wenn es schon Nachhaltigkeitskollegen gibt, dann ist das Thema Lieferkette ja eins, was uns alle verbindet, ne? Also wenn wir über CO2-Fußabdruck, Scope 3 sprechen, wenn wir über Menschenrechtsverpflichtungen sprechen, sind wir ganz schnell im Bereich Einkauf und im Bereich Lieferketten. Das heißt, da würde ich genauer hingucken, weil da im Zweifelsfalle die Abhängigkeiten sind und natürlich auch größere Auswirkungen durch Rohstoffe und dergleichen. Wenn ich das alles beantworten kann, wer sind die Fürsprecher, wer sind die Gegner oder die Kritiker? Kritiker ist ein besseres Wort. Welche Daten haben wir bereits? Und wo interagiert mein Business mit der Natur? Positiv wie negativ. Und vielleicht auch noch, wo sind die Quick Wins? Wo kann ich das Thema gut platzieren? Wenn ich mir da einen Überblick gemacht habe, dann muss ich mir überlegen, wo will ich hin? Und wen brauche ich dafür? Und dann würde ich mir meine Strategie überlegen und da natürlich auch meine Storyline und da immer leicht angepasst, je nachdem, mit wem ich spreche. Und Genau, ans Management würde ich mich natürlich richten mit dem Thema Risiken und Abhängigkeiten. Wo müssen wir hingucken? Wo sind wir angreifbar? Wo könnte es irgendwie auf den Business Case anrechnen? Oder auch, wo können wir positive Einflüsse oder positive Cases erarbeiten? Und das kann im harten Geschäft sein. Das kann sein, wir bereiten uns auf neue regulatorische Anforderungen vor. Ich meine, CSRD, die ist gerade in aller Munde. Mal gucken, was mit dem Omnibus jetzt wirklich passiert und was nicht. Ja. Aber es gibt ja auch viele andere Bereiche. Aber auch intern, ne? Wo kann man vielleicht mit Quick Wins die Mitarbeiterzufriedenheit steigern oder. So, ja. Das wäre so mein Ansatz. Und je nachdem, wie lost ich mich fühle nach der Analyse, würde ich dann noch gucken, okay, was sind denn Außenverbündete? Ja, also wo kann man sich austauschen? Wo gibt es vielleicht in meinem Sektor schon Unternehmen, die gewisse Analysen schon gemacht haben? Welche Tools gibt es, auf die ich aufbauen kann? Denn auch wenn das Thema noch recht neu ist, passiert oder ist in den letzten 2 Jahren sehr viel passiert, passiert gerade unglaublich viel. CSRD hat das nochmal nach vorne gepusht und keiner muss bei Null anfangen. Und man muss auch nicht das Rad neu erfinden. Das wäre, glaube ich, auch noch was ich machen würde.
Und ich bin sehr pragmatisch. Ich mag es, mir eine Excel-Tabelle zu schnappen und einfach mal, dass ich irgendwie so ein Rahmenwerk habe, wo ich mich auch nicht, also ich lehne mich gerne irgendwann aus dem Fenster, aber am Anfang noch nicht. Ohne jetzt Werbung für irgendjemanden zu machen, aber gibt es die Excel-Tabelle, wo du sagst, hey, das ist so ein gutes, das ist ein guter Einstieg. Das sind, weiß ich nicht, 100 Punkte. Gibt es sowas schon? Gibt es einen Akteur, der sowas bereitstellt? Oder sagst du, ja, das ist, kannst du aus der CSRD ableiten, musst du selber herstellen oder so?
Also womit wir angefangen, also ja, gibt es, ob das jetzt eine Excel-Tabelle ist oder nicht, es gibt ganz viele Ressourcen, ja, auf jeden Fall. Ja. Womit wir angefangen haben, ist SBTN, also Science-Based Target for Nature. Die haben eine Guideline herausgegeben, ich glaube, es sind 5 Schritte. Step 1 ist erstmal das Assessment. Wie ich auch gerade gesagt habe, sind die Interaktionen? Step 2 sind priorisieren, ja, was davon muss ich jetzt wirklich angehen, wo fange ich an? Step 3 ist dann Target Setting, was schon wieder ein bisschen schwieriger ist, weil es da dann auch komplex ist, und Step 4 ist dann Act, also die Strategie aufstellen und umsetzen, und Step 5 ist dann Track, also eigentlich wie fast jede Strategie so aufgebaut.
Gefühlt,
aber
ja.
Die haben ganz viele Tools. Auch pro Sektor zum Beispiel eine Materialitätsanalyse, was dir direkt schon anzeigt, wenn du, wie wir jetzt, im Energiesektor bist, sind die und die und die Themen relevant für dich. Dann kann man das natürlich noch ein bisschen individualisieren, aber das meine ich mit, du fängst nicht bei Null an. Ne?
Ja,
darüber hinaus gibt es total viele Sektor-Guidances, die dann nochmal tiefer reingehen, vom World Business Council for Sustainable Development zum Beispiel. TNFD hat also Task Force for Nature, Financial Disclosure, quasi die Schwester vom TCFD, das wahrscheinlich die meisten dann kennen.
Ja.
Genau, und da gibt es super viele Ressourcen, Listen, Tools und Guidances.
Und sind das, weil du ja auch sagtest, ne, nicht mit dem Außen vernetzen. Ich meine, das ist ja auch das, was wir machen. Ne? Ich sage ja auch immer, am Ende sprecht dich nochmal an, wenn man noch Fachfragen hat. Aber gibt es Events, wo du sagst, so, das ist momentan so ganz cool, da gehe ich immer ganz hin, weil ich da noch was für mich mitnehme?
Auf jeden Fall. Jetzt muss ich gerade überlegen, wir sind natürlich im internationalen Kontext unterwegs. Also wo ich jetzt vor 2 Wochen erst war, war in Cambridge, das war der Nature Action Dialogue, wo viele Unternehmen, also da kommen eigentlich alle relevanten Player zusammen. Du hast die Regulatorik, du hast die Unternehmen, du hast die NGOs, WWF, BirdLife, IUCN, und du hast die Science, Cambridge und so weiter. Und das sind, da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen, sehr offene Dialoge und sehr konstruktiv. Das auf jeden Fall. In Deutschland gibt es auch verschiedenste Events. Der BDI zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es monatlich oder quartärlich ist, macht ein Format, das nennt sich Biodiversity Lunch, wo Unternehmen zusammenkommen und immer mal jemand anderes was vorstellt. Wir haben da unsere Strategie auch schon vorgestellt. E-Konsens ist ja auch eine Initiative für Nachhaltigkeitsmanagement. Die haben Nature Roundtable, den ich in den letzten 2 Jahren zum Beispiel mitleiten durfte. Cool. In Berlin gibt es verschiedene Formate, auch jährlich, wo Unternehmen verschiedenster Art zusammenkommen für Austausch. Ja, also da gibt es auf jeden Fall einiges.
Ja, ich wusste, dass es viel gibt, aber ich dachte, es gibt ja auch viel, man darf nicht sagen, es gibt viel Schmuh da draußen. Und gerade die Kommerzialisierung, das Nachhaltigkeitsmanagement hat sehr, sehr viel Schmuh rausgebracht. Und ich bin immer froh, so ein paar Insider-Tipps zu bekommen. Ich habe vermutet, dass du die du nennst, schon rausbringst. Wir kommen langsam zum Ende. Ich frage immer nach so einem Passion-Project. Hast du in deiner emotionalen Schublade, in deinem emotionalen Schreibtisch, irgendein Projekt, wo du sagst, das mache ich irgendwann. Da habe ich mega Bock drauf. Es war vielleicht noch nicht so weit, oder vielleicht ist es schon passiert, aber du hast das schon mit gestartet. Gibt es irgendein Projekt, wo du sagst, da funkeln mir die Augen?
Im Unternehmenskontext oder grundsätzlich?
Grundsätzlich hätte ich auch noch Fragen, aber erstmal im Unternehmenskontext.
Ich habe viele Projekte. Also ich muss ja sagen, ich habe grundsätzlich ja einfach den Jackpot mit meinem Job, ne? Also ich liebe die Natur, ich gehe total gerne wandern und jetzt darf ich einfach hauptberuflich dafür Sorge tragen, dass die Energy Transition oder die Energiewende in einer Art und Weise geschieht, in der wir die Natur halt mit berücksichtigen und im besten Falle sogar verbessern. Also besser kann es nicht sein. Und ich gehe regelmäßig raus, also raus heißt zu unseren Teams und gucke mir das vor Ort an. Und ich will gar nicht eine Sache rauspicken, weil egal wo ich hingehe, treffe ich halt Leute, die eine Passion haben, die das vorantreiben, die da ganz, ganz tolle Sachen umsetzen. Und ich bin jedes Mal beeindruckt, was wir bereits machen. Ich glaube, ein Thema, was ich intern treiben will oder eigentlich im Sektor treiben will, ist im Nachhaltigkeitsmanagement oder grundsätzlich in globalen Krisen heißt es immer, wir brauchen Zusammenarbeit, Cross-Sector, Collaboration, Cross-Industry, Cross, you name it. Es scheitert aber eigentlich immer daran, dass die Leute nun mal nicht miteinander reden, wegen Wettbewerb, wegen keine Zeit oder. Und ich bin ein sehr großer Verfechter von Netzwerken und Synergien schaffen und Collaborations. Und ich glaube, das ist mein Passion-Projekt, Biodiversität wirklich als nicht als Wettbewerbsvorteil zu sehen, sondern als Level Playing Field, also das ist es, was es braucht und wir müssen als Sektor, also als Energiesektor schaffen, dass wir Nature Inclusive arbeiten und da wirklich die Leute zusammenbringen und gemeinsam Lösungen finden und das ist was ich gerade treibe und wir eine kleine Arbeitsgruppe zu haben und was unglaublich Spaß macht, weil ich auch das Gefühl habe, da steckt wirklich Impact drin. Also da kann man wirklich was bewegen, unkompliziert, fokussiert auf die Outcomes. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir machen in unserem Job auch ganz, ganz viel nur fürs Papier. Ne? Also die Regulatorien sind wichtig und richtig und treiben auch den Standard voran. Aber manchmal habe ich das Gefühl, so, was haben wir jetzt den ganzen Tag gemacht? 10 Seiten produziert, die irgendein ChatGPT liest. Das ist mein
Passion. So eine Arbeitsgruppe ist dann da, wo man das Gefühl hat, hey, und selbst wenn du dann diese 10 Seiten komplett wettbewerbskonform, nicht Preisabsprache, teilst und sagst, pass auf, guck mal, ich habe das schon für dich gemacht. So, das passiert ja, und das ist ja im Nachhaltigkeitsmanagement, das finde ich ja so schön. Man teilt sehr viel und dann ist es ja nicht so ein Wettbewerb, sondern so eine Co-Opetition. Ne? Man wächst aneinander gemeinsam um das hehre Ziel, was du ja auch beschreibst, gemeinsam zu erreichen, ne? Ne, finde ich sehr schön. Es war mein absolutes Fest. Ich berichte mal kurz aus dem Hintergrund. Auch du hast die gesamte Zeit gelächelt. Und gerade als du über die kleine Arbeitsgemeinschaft, da ging der Mundwinkel noch ein Fatz höher, die Augen ding, ding. Deshalb liebe ich diese Frage am Ende. Die wird dann einfach immer noch mal größer, weil man dann auch sieht, was dir wichtig ist und wie du auch eine Szene treibst. Und wenn du nachher beim Schraubenhersteller, die gerne links drehen machen, auch da ordentlich wirbeln würdest, glaube ich. Nathalie, ich danke dir vielmals, dass du mir geholfen hast, zu verstehen, dass Biodiversity riesig ist. Noch größer, als ich dachte. Und von der Biene bis zum Schaf, bis zum künstlichen Riff, alles dabei ist. Und mir auch so ein bisschen geholfen hast, einzusteigen in das Thema. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, wenn man dich ansprechen möchte, ist das okay. So habe ich dich erlebt.
Ich habe zu danken, ja, auf jeden Fall. Ich antworte manchmal ein bisschen langsam, weil es doch viel zu tun gibt, wie du sagst. Klar. Aber gerne ansprechen, auch wenn man sich mal trifft auf einer der gängigen Events oder so, freue ich mich drauf. Vielen lieben Dank für die Plattform und für die Fragen.
Sehr, sehr gerne. Bis bald.
Bis dann, ciao.